Wir werden zusammen eine Stelle in Lukas Evangelium Kapitel 2 anschauen zusammen. Lukas 2 und die Verse 40 bis 52. Aber bevor wir lesen, beten wir noch zusammen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, was für ein großes Privileg ist es, dass wir Christi Wort hören dürfen. Wir können von Sonntag zu Sonntag vor dich kommen als ein Volk Gottes und dich anbeten und wahrlich Christi Stimme hören. Und wir danken dir, dass du den Geist Gottes uns gegeben hast, damit wir verstehen dürfen. Und ich bitte dich dafür, Herr, wenn wir jetzt dein Wort betrachten zusammen, dass wir Erkenntnis erlangen dürfen, dass wir Christus sehen dürfen und ihn mehr lieben können, damit wir wachsen, geistlich wachsen, Herr, vor dir und in der Heiligung wachsen, sodass das, was in Christus war und ist, auch für uns wahr wird in unserem Leben. Und wir bitten das im Namen vom Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Dann hören wir zusammen Lukas Evangelium Kapitel 2 und ich lese schon von Vers 39 an. Und vorher war gerade die Beschneidung von Christus, wie Simeon auch Christus als kleines Kind in die Arme genommen hat und erkannt hat, dass das der Erlöser sein wird für Israel, für das Volk Gottes. Und wie dann auch Hanna, eine Prophetin, kommt und Gott lobt im Tempel. Und dann lesen wir von Vers 39 an. Und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt, und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Was wird am Anfang dieses Textes, das wir zusammen gelesen haben, wirklich betont und auch am Ende? Nun, wir sehen in Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Und dann auch ganz am Ende, Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Nun, was will uns Lukas damit sagen? Nun, wir sehen etwas ganz Ähnliches auch gesagt über Johannes, dem Täufer. In Kapitel 1, Vers 80. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens in Israel. Und dann wieder im Alten Testament finden wir von Samuel etwas ganz Ähnliches auch gesagt. Und dort steht, der Knabe Samuel wurde immer größer und angenehmer, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Nun, was will uns Lukas damit sagen? Er will uns sagen, dass Christus gewachsen ist. Dass er lernte, dass er wuchs, dass er aufgewachsen ist wie ein normales Kind zu einem gewissen Grad. Ja, ohne Sünde, aber dennoch ist er gewachsen. Und zwar nicht so, wie es die Katholiken glauben, dass in dem Sinn Christus das menschliche Wesen sofort alles gelernt hat und alles wusste. Nein, er musste lernen und er musste zunehmen. Christus war und ist wahrer Mensch. Er wurde ein Kind. Und das Ähnliche, was er gelernt hat, lesen wir in Hebräer 5. Dort steht, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und wir fragen uns, nun hat er jemals etwas Ungehorsames getan? Natürlich nicht. Aber je älter, dass er geworden ist, desto mehr Verantwortung hat ihm der Vater gegeben, auch der Vater im Himmel, und immer wahrer Gehorsam. Er hat Gehorsam gelernt. Vor Gott und den Menschen. Er ist gewachsen wie wir. Natürlich wir nicht perfekt. Fern davon. Wir haben vorher von den 10 Geboten gehört. Und wir haben in allen Geboten gesündigt. Und er hat nie gesündigt in diesen Geboten. Aber er ist gewachsen. Nun fragen Sie sich vielleicht, ja, aber ist denn Christus nicht auch Gott? Doch, er ist auch wahrer Gott. Und Lukas, er verschweigt das nicht und er vergisst es auch nicht. Zum Beispiel in Lukas 3, 22, etwas später. Und dort sehen wir von der Taufe Christi. In Vers 22 steht, und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der ewige Sohn Gottes. Das gleiche Wesen wie der Vater. Wahrer Gott, aber eben auch wahrer Mensch. Und bevor wir den Text anschauen, fragen wir uns auch nochmals, ja, aber wieso denkt dann Lukas, dass Christus Mensch werden musste? Nun, wir wissen, dass Adam als Mensch gesündigt hat. Somit muss ein Mensch auch bezahlen für diese Sünden. Und Gott muss Mensch werden. In Lukas 2,11 sehen wir den Grund, warum Christus Mensch wurde. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Also in Vers 29. Und wie wunderbar muss das gewesen sein für Simeon. Er sieht dieses Kind und weiß, das ist jetzt der Erlöser. Und er sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Aber Lukas hat auch einen weiteren Zweck in seinem Evangelium. Und zwar will er uns zeigen, wie Christus gelebt hat und dann auch, wie wir im Glauben vereinigt mit Christus leben sollen. Wie wir leben sollen. Wir denken jetzt vielleicht, nun, ich kann das nie tun, was Christus getan hat. Das stimmt auch. Aber wir müssen auch immer wieder bedenken, dass Christus wahrer Mensch geworden ist und der Geist Gottes wurde auf ihn gelegt und ist in Abhängigkeit Gottes und vom Geist Gottes gewandelt und hat gelernt und zugenommen, wie auch wir das tun sollen. Und somit sehen wir hier, wie es gesagt wird in Vers 52, Kapitel 2. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und dem Menschen. Nun aber die entscheidende Frage. Wie können wir daraus lernen, wie Christus gelebt hat? Was sind die Prinzipien dahinter von seinem Wachstum? Wie ist er gewachsen? Damit wir eben auch so wachsen können wie Christus. Durch das Wirken des Geistes. Und ich denke, wir sehen drei Prinzipien hier. Und das sind die drei Punkte der Predigt. Erstens Freude am Gesetz Gottes. Zweitens Freude am Gehorsam. Drittens Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Erster Punkt, Freude am Gesetz Gottes. Freude am Gesetz Gottes. Und das ist etwas, was bereits schon im Alten Testament prophezeit und verheißen wird. über den Erlöser, über den perfekten Menschen, der kommen wird und perfekt leben wird. Zum Beispiel im Psalm 119, 126, der Psalm, wo alles über das Gesetz Gottes sagt. Und dort steht, darum liebe ich deine Gebote. Darum liebe ich deine Gebote. Mehr als Gold und gediegenes Gold. Oder ein bisschen früher im Psalm 119, Vers 14. Dort steht, an den Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut, wie über allen Reichtum. Und natürlich, wir denken, ja, aber hat das nicht David geschrieben? Natürlich hat es David geschrieben, aber er hat vorausschauend über Christus gesprochen. Wie er das Gesetz lieben wird und Freude daran haben wird. Und ist es nicht traurig so oft, wenn wir unerwartet vielleicht plötzlich 4.000 Euro auf dem Konto haben, Reichtum plötzlich oder noch viel mehr, und unser Herz hüpft und wir erfreuen uns daran. Aber wer von uns steht am Morgen auf und unser Herz hüpft, dass wir das Gesetz Gottes hören können? An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut, wie über allen Reichtum. Nun merke, manche Leute würden jetzt sagen, ja, ja, aber das Sittengesetz oder das moralische Gesetz, diese 10 Gebote, die wir vorher gehört haben, das ist jetzt abgeschafft, das gilt nicht mehr für uns heute. Nun, für den Zweck der Erlösung ist es tot, es kann uns nicht helfen. Aber das heißt nicht, dass das Gesetz abgeschafft ist für den Zweck der Heiligung. Und wenn wir denken, dass Christus sich am Gesetz selbst erfreut hat, wie können wir dann sagen, dass was Christus sich daran erfreut hat, dass das jetzt abgeschafft ist und wir uns nicht mehr freuen sollen daran und lernen sollen und wachsen sollen darin? Das moralische Gesetz zeigt uns, wer Gott ist. Und darum sollen wir uns auch daran erfreuen. Aber es folgt natürlich bei solchen Alttestament-Verheißungen, die sprechen über Christus, wie er sich freut an dem Gesetz. Nun, wir sehen auch in dem Text, dass Christus Freude hatte am Gesetz und mehr lernen wollte, das folgt daraus. Wenn wir etwas Freude haben, dann wollen wir mehr darüber wissen. Und das sehen wir hier im Text. Und schauen wir das Verlangen Christi nach dem Gesetz an. Wir sehen in Vers 41 und 42, dass er mit den Eltern zum Passafest ging. Als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und wir müssen verstehen, eigentlich war es nur so für die Häupter der Familien, dass sie wirklich gehen mussten, dreimal im Jahr nach Jerusalem für die Feste. Aber hier kommt Christus mit. Und mit 12 Jahren, nach der jüdischen Tradition, ist es oft so, dass die Jungs schon eingeführt werden in die Welt der Erwachsenen, weil mit 13 werden sie eigentlich erwachsen. Und Christus kommt hier mit. Aber was haben sie getan in Jerusalem? Nun, sie haben das Passa-Lamm gefeiert. Und dann steht auch hier in 43, und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten. Und wir wissen, dass das Passafest nicht nur das Passa war, sondern auch dann die ungesäuerten Brote nachher. Und wahrscheinlich ist es so, dass wenn sie die Tage vollendet hatten, dass sie auch dort geblieben sind die ganze Woche. Und was ist geschehen an solchen Tagen? Passalam und ungesäuerten Brote. Es wurde gelehrt. Und sie hatten heilige Versammlungen. Sie sind zusammengekommen. Sie wurden gelehrt über das, was geschehen hat, was Gott getan hat. Und es steht im Alten Testament ganz speziell an diesem Fest, sollen die Eltern und vor allem die Väter, sondern den Kindern erklären, was Gott getan hat. Und wie er sie aus Ägypten rausgeführt hat und sie errettet hat. Mit großen Zeichen und Wundern. Und das ist ohne Zweifel auch hier geschehen. Auch Josef hat Jesus gelehrt. Aber denn nach 7 Tagen von Gottesdienst, Christus wollte mehr hören. Und was lesen wir hier in 43? Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Und ist das nicht bemerkenswert? Wie ist das, wenn ein 12-jähriger Junge 7 Tage von Lehren und so weiter und so fort, das Passalam gefeiert und so weiter und gehört hat immer wieder vom Gesetz. Aber was will er? Er will nicht sofort nach Hause gehen, um wieder mit seinen Kameraden zu spielen, sondern er bleibt in Jerusalem. Er will mehr lernen. Wo wird er gefunden schlussendlich? 3 Tage später, und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Ist das nicht wunderbar? Christus wurde so tief, dass er als Junge von den Lehrern gelernt hat. Und hat sie gefragt, wie verhält sich hier mit der Schrift? Wie soll ich dies und das verstehen? Und sie haben es erklärt. Und er war schon sonderlich weit, weil sie sagen dann, oder in Vers 47 steht, es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten, weil er eben ein perfekter Junge war und immer in jedem Alter genau die Stufe erreichte, die perfekt ist. Mit 5 war er ein perfekter 5-jähriger Junge und mit 6 ein perfekter 6-jähriger Junge. Aber hier mit 12 hat er gefragt. Und ist das nicht wunderbar zu sehen? Derjenige, der gleichzeitig mit seinem Wort die Welt und das Universum aufrechterhält, kommt und lernt wahrlich von anderen Lehrern, von menschlichen, sündigen Lehrern. Ihre Sünden hat er nicht angenommen, aber von ihnen gelernt. Christus ist wahrlich gewachsen in Weisheit und Alter und Gnade bei Gott. Nochmals diese 3 Tage lang, als ob er alles um sich herum vergessen hätte. Und ist im Tempel und hört zu. Kontinuierlich. Und ist wahr, was in Jesaja 50 über ihn gesprochen wird. Wird nicht über Jesaja gesprochen, aber über Christus. Erweckt jeden Morgen, erweckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Wie solche, die belehrt werden. Und jeden Morgen wurde ihm das Ohr geöffnet, um zu hören. Und dann sagte der Herr, Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und dann sagte er, ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Sobald er es gehört hat, hat er es getan. Und das war das Geheimnis auch seines Wachstums. Er ist nicht widerspenstig gewesen, wenn er es gehört hat. Selbst als wir vielleicht vorher die 10 Gebote gehört haben, wie vielleicht in uns drin, bei einem oder 2 haben wir uns gewehrt drin und waren widerspenstig dagegen. Das war nicht der Fall bei ihm. Und das bringt uns zum 2. Punkt. Freude am Gehorsam. Freude am Gehorsam. Wie gesagt, keine Rebellion, auch wenn er versucht wurde. Und es wie wir ist er im Glauben gewandelt und nicht im Schauen. Ist im Glauben gewandelt und vertraut aufs Wort Gottes. Nun, wo sehen wir aber den Gehorsam, den Christus hier gibt? Nun, ich denke, wir sehen ihn sogar in dem Vertrauen schon mal, dass die Eltern hatten in ihm. Wenn wir denken, dieses Passafest und Tausende von Leuten strömen nach Jerusalem. Also absolut vollgepackt, diese Stadt, bei diesen Festen. Und sie lassen einen 12-jährigen Jungen rumlaufen, sozusagen fast alleine, es scheint. Warum? Weil er in seinen 12 Jahren ihnen nie ungehorsam gewesen ist. Weil er in seinen 12 Jahren nie etwas getan hat, was Unrecht war. Sie konnten ihm vertrauen. Auch schon hier sehen wir den Gehorsam Christi. Nun denken sie aber vielleicht, aber hier war er doch nicht gehorsam. Nun, ich denke, wir sehen etwas anderes. Schauen wir auf die Antwort, als sie ihn gefunden haben. Die Eltern sind gekommen, als sie ihn sahen, in Vers 48, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zum Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und nebenbei, das sehen wir können verstehen, wenn sie vorher immer gewusst haben, dass er immer gehorcht und immer das tut, was sie erwartet haben, dass sie natürlich sobald das geschehen ist und er nicht mehr da war, bei den Verwandten, wie sie mich mit Schmerzen und mit Panik gesucht haben. Aber dann sagt er, und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? In dem sein muss? Das ist etwas, was Lukas sicherlich 3-mal nochmal gebraucht in seinem Evangelium. Und immer dann, Und immer dann, wenn die Menschen andere Erwartungen hatten von Christus, als die Erwartungen Gottes waren an Christus. Zum Beispiel Lukas 4, 42. Die Menge wollte ihn zurückhalten. 4, 42. Und dann, als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm. Und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich verkündigen. Ich muss. Oder in Lukas 9, 22, als sie ihn zurückhalten wollten und gesagt, ja, aber du musst nicht leiden. Also, nein, der Sohn der Menschen muss dies tun. Und es scheint auch hier, dass er anstatt in erster Linie immer den Eltern gehorcht hat, hat er zuerst Gott gehorcht. In den Dingen, wo es ganz klar ein Widerspruch ist, dass der Wille der Menschen und der Wille Gottes ist. Hat er Gott gehorcht. Er hatte Freude am Gehorsam zu Gott. Die Freude am Gehorsam zu Gott. Und dann noch ein weiterer Punkt, so dass wir dann auch wirklich verstehen, dass das nicht heißt, dass jetzt die Kinder denken, sie können einfach, wenn es irgendwie geistlich aussieht, den Eltern ungehorsam sein. Was sehen wir hier? In Vers 51, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und er ordnete sich ihnen unter. Und wie beeindruckend ist das? Und zwar, weil Christus in der Antwort zu ihnen hat er gesagt, mein Vater, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und klar meint er nicht Josef, der neben ihm steht, sein Stiefvater, sondern der Vater im Himmel. Und was für ein Wort von einem 12-jährigen Jungen, der gemerkt hat, die Schrift gelesen hat. Der Sohn Gottes. Das bin ich. Also ist er viel höher als die Eltern. Übergeordnet den Eltern. Und zusätzlich verstehen die Eltern nicht mal, was er sagt. Hier steht nämlich, und so ordnete sich ihnen unter und dann hier in Vers 50, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Aber was tat er? Er ordnete sich ihnen unter. Und wie oft fällt es uns schwer, wenn wir denken, wir seien ein bisschen höher gestellt als der Nächste oder derjenige, der in der Autorität über uns ist, dass wir uns dem dann nicht mehr unterordnen müssen. Aber das sehen wir doch hier. Christus tut das nicht. Er hat Freude am Gehorsam. Das Gebot, das wir gehört haben, Vater und Mutter zu ehren. Das hat er getan. Er hatte Freude am Gehorsam. Und wir sehen das auch viel später natürlich im Leben von Christus, wie genau das sich durchs ganze Leben zieht. Zum Beispiel die Geschichte mit der Frau von Samaria am Brunnen, Johannes 4. Und er kommt und es steht sogar spezifisch, er war müde von der Reise und will etwas zu trinken. Und dann kommt das Gespräch mit dieser Frau. Und nach dem kommen die Jünger und sie waren dann behandelt und haben gesagt, ja, warum spricht er zu einer Frau? Aber dann sagen sie ihm, Rabbi Is, er war müde, er war hungrig. Und was sagt er ihnen? Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Es war ihm eine Freude, gehorsam zu sein. Es hat ihn sogar zu einem gewissen Grad gesättigt, Gott gehorsam zu sein, der Schrift gehorsam zu sein. Und wir wissen natürlich sein großes Werk am Kreuz. Selbst dort im Garten von Gethsemane musste gestärkt werden, sogar von einem Engel. Warum, können wir nicht ganz verstehen. Er musste gestärkt werden. Eine Möglichkeit, die ich gehört habe von einem Prediger. Er musste gestärkt werden, dass er nicht dort schon im Garten stirbt. Wegen dieser Last, die auf ihn gelegt wurde. Aber er hatte Freude am Gehorsam. Und warum? Ist es eigentlich einfach nur, um sich zu brüsten? Schlussendlich, ich habe so das und das und das gut getan. Nein, weil eben das Gesetz uns Gott zeigt. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Freude an der Gemeinschaft mit Gott.
Warum blieb Christus im Tempel? Warum? Warum? Nun, weil in dieser Zeit, in dieser Dispensation sozusagen, war der Tempel der Ort, wo Gott versprochen hat, dass er eben mit seinem Volk ist, wo sich Gott und Mensch miteinander treffen, wo die Heiligkeit Gottes ist. Und zusätzlich hin, beim Passafest, werden eben von allen Winkeln von Israel kommen die Leute, Juda und Benjamin und so weiter, und die besten Lehrer kommen zusammen von den verschiedenen Synagogen und die lehren. Und so konnte Christus natürlich noch mehr lernen, genau in diesem Moment, wo alle zusammengesessen sind und über das Gesetz Gottes und über die Verheißungen gesprochen haben. Aber das ist der Ort, den Gott in dieser Zeit gebraucht hat, um zu zeigen, hier bin ich mitten unter euch. Wie auch David im Psalm 27 sagt, eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit oder die Huld des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Christus suchte beständig die Gegenwart Gottes. Und wie kann ich das sagen hier von diesem Text? Nun nochmal, schaut euch ganz genau die Antwort von Christus an. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Christus sagt eigentlich ihnen, ihr hättet genau wissen sollen, wo ich bin. Weil mein ganzes Leben bis anhin gezeigt hat, wo ich sein will. Und das ist so nahe bei Gott wie möglich. Natürlich bin ich nicht irgendwo in Jerusalem in den Straßen am Spielen mit anderen Kindern, sondern im Tempel Gottes. Dort, wo er lernen kann. Und das ist auch, was wir sehen, Christus sein ganzes Leben lang. Markus 1 zeigt uns, wie er nach Kapernaum kommt. Und wo geht er hin am Sabbat? In die Synagoge. Synagoge, einfach ein Ort des Versammelns, die Versammlung, was es eigentlich heißt, nichts mehr, Synago, das griechische Wort, sich versammeln, versammeln, ich versammle mich. Und geht dort hinein und lehrt. Und nachher muss er Dämonen austreiben. Kommen Leute zu ihm. Dann ist auch die Stiefmutter krank von Petrus. Er ist beschäftigt. Leute sammeln sich vor dem Haus und wollen geheilt werden. Und was tut er dann am nächsten Morgen? Er geht in die Wildnis. Er geht in die Wüste. Ganz früh steht er auf. Wir können uns vorstellen, wie Christus über die Leute hinwegsteigt, die draußen schlafen. Und sucht Gott. Obwohl die Notwendigkeit so groß war, zuerst stand immer der Vater und sein Wille. Lass uns zum Ende über ein paar Anwendungen nachdenken. Nun, das erste ist ganz logisch. Erfreue dich am Gesetz Gottes. Erfreue dich am Gesetz Gottes. Denke nicht, wenn du das Gesetz liest, in erster Linie, das ist einfach nur irgendein Schriftstück, das sagt, das sollst du nicht und das nicht, sondern denke daran, dass es die Eigenschaften Gottes zeigt. Und uns zeigt, wie Christus ist und wie wir eines Tages auch sein werden. Wenn Christus wiederkommt, zum Gericht für die Welt, für alle die, die nicht in Christus befunden werden. Aber zur Verherrlichung von seinen Heiligen. Wenn er einen neuen Leib geben wird, ein Leib, der fähig ist, die Gebote zu halten. In Ewigkeit. In Ewigkeit. Zweitens, sei ermutigt. Sei wirklich ermutigt, wenn du Christi, das menschliche Wesen von Christus siehst. Und wie er gewachsen ist. In Abhängigkeit vom Heiligen Geist gewachsen ist. Und denke daran, dass der Heilige Geist das, was er in Christus gewirkt hat, in seinem Leben auf dieser Erde, in dir wirken will. Nicht, dass du ins Kreuz gehst natürlich, das hat nur Christus vollbracht. Aber dass du geheiligt wirst. Immer mehr, wie Christus aussiehst. Immer mehr, wie Christus wandelst. Immer mehr Freude hast am Gesetz. Immer mehr Freude am Gehorsam. Immer mehr Freude in der Gemeinschaft mit Gott. Drittens,
Das mit der Freude am Gehorsam. Manchmal denke ich, ja, Freude am Gehorsam. Aber es ist doch wirklich so. Wann hast du je, warst du je gehorsam Gott und du hast dich nachher hässlich gefühlt und schmutzig? Und wann warst du je gehorsam und du hast dich gefreut? War doch immer so. War doch immer so. Aber wenn du ungehorsam gewesen warst, dann hast du dich eben schmutzig gefühlt. Und ist das nicht deine Freude? Denke daran, wenn du versucht wirst. Wenn der Geist Gottes wahrlich in dir ist, dann passt das nicht zusammen, die Sünde und deine neue Identität in Christus. Und es wird dich, egal wie schön und rosig die Sünde aussieht, wird es dich nicht befriedigen. Ein kurzer Moment und dann ist es vorbei. Viertens, und das ist ganz wichtig für die Eltern, ganz wichtig für die Eltern. Ihr seid ein Mittel und Instrument, auch für die Heiligung der Kinder. Und es ist so schön zu sehen, was die Eltern von Christus gemacht haben. Natürlich, Josef being der Stiefvater, nicht der wahrliche vom Fleisch der Vater, aber Maria nach dem Fleisch nach. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 39. Und dort steht, nachdem sie alles vollbracht hatten, nach dem Gesetz des Herrn. Oder 41, und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Ihr Gehorsam hat gedient auch für die Heiligung von Christus. 100%. Gott hat es gebraucht. Nicht aus dem her, weil das belohnenswürdig ist, sondern aus der Gnade Gottes. Wenn ihr als Eltern gehorsam seid, wird Gott es auch segnen. Mit all dem, was ihr tut mit den Kindern. Er wird es segnen. Somit seid gehorsam. Und dann schlussendlich noch, suche die Gemeinschaft mit Gott. Und wie sollen wir diese Gemeinschaft suchen? Wir fragen uns vielleicht nun, ja, wir haben keinen Tempel mehr. Wenn wir natürlich einen Tempel hätten, dann wüssten wir genau, wohin wir gehen sollen und Gemeinschaft mit Gott haben sollen. Aber es ist ein völlig falsches Denken. Wer ist der wahre Tempel nun? Wollen wir etwa wieder wie am Berg Sinai, wo er herunterkommt in den Wolken, wo es absolut schrecklich für das Volk war? Dort war er auch und seine Heiligkeit. Oder als die Herrlichkeit Gottes beim Salomonischen Tempel runtergekommen ist, sie sahen das Feuer herabfallen. Und was ist geschehen? Sie konnten nicht in den Tempel hinein, weil die Heiligkeit des Herrn den ganzen Tempel erfüllte. Wollen wir etwa, dass die Heiligkeit und die Herrlichkeit und die Fülle Gottes wieder in Stein wohnt, in einem kalten Gebäude? Oder ist es nicht viel herrlicher, dass die ganze Fülle Gottes nun leibhaftig in Christus ist. Nicht nur unter den Menschen, sondern als Mensch geworden. Und in Christus haben wir Gemeinschaft mit Gott. In Christus haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott. Genau den gleichen Gott, der bei Sinai runtergekommen ist. Im Dunkel des Gewitters. Genau der gleiche Gott, der bei Salomo runtergekommen ist. Eine solche Gemeinschaft können sie haben. Aber wie heißt das auch praktisch? Nun, das heißt natürlich, ja, individuell, dass wir die Schrift immer wieder lesen und den Herrn suchen, wie das Christus auch gemacht hat in der Wüste. Aber dann, und das ist ganz wichtig, weil Paulus sagt im Neuen Testament, dass auch ihr der Tempel Gottes jetzt seid, durch den Heiligen Geist, vereinigt mit Christus. Und wenn wir zusammenkommen an einem Sonntag, ist ganz speziell, haben wir Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Also nie, bleibe nie fern vom Gottesdienst. Bleibe nie fern vom Gottesdienst. Oder die Sakramente, das Abendmahl, die Taufe. Bei den Sakramenten, wie wir das Abendmahl nehmen und geistlich nähren von Christus. Oder ein anderes Gnadenmittel, das Gebet. Und all diese funktionieren natürlich nur im Glauben und nicht einfach so, weil man es tut. Aber schau auf Christus. Schau auf Christus. Lass uns beten. O Vater im Himmel, wie herrlich ist es zu betrachten, dass Christus klein wurde. Er hat gelernt, als das Kind umgefallen, wieder aufgestanden, hat gelernt zu gehen, hat gelernt zu sprechen, gleichzeitig war wahrer Gott und hat mit seinem Wort das Universum aufrechterhalten und die Ordnung behalten. Und wie wir hier dann gesehen haben, wie er schon als 12-jähriger Junge Freude am Gesetz gehabt hat, Freude am Gehorsam gehabt hat und Freude an der Gemeinschaft mit Gott gehabt hat. Und wir bitten dich und wir flehen dich an, Herr, wenn wir unsere Schwachheit sehen in dem. Herr, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, Herr, es ist oft nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass unsere Ohren geöffnet sind, um zu hören und zu lernen, was du uns lehrst. Aber Herr, wir bitten dich, dass du das tust. Und dass wir dann vor dir stehen dürfen. Du dreieiniger Gott, wo du dich in Christus verherrlicht hast und gezeigt hast, dass wir nur staunen und anbeten. Amen.